Deutschlandfunk, Europa heute.
Eine Wahl, die keine ist, die findet ab Freitag in Russland statt. Wladimir Putin wird sich dann erneut zum Präsidenten erklären lassen. Der Anschein eines demokratischen Systems soll aber gewahrt bleiben. Und gleichzeitig geht es darum, die Anhänger des autokratischen Regimes loyal zu halten, die Gegnerinnen und Gegner weiter einzuschüchtern. Wie genau das funktioniert, das kann ich nun mit unserem Russland-Korrespondenten Florian Kellermann besprechen, der mir aus Warschau zugeschaltet ist. Herr Kellermann, inwieweit ist der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, der ja in Russland nur als Spezialoperation bezeichnet werden darf, überhaupt Thema im Vorfeld dieser sogenannten Wahl?
Ja, es war das erste Thema, das Putin bei seiner Rede zur Lage der Nation Ende Februar angesprochen hat. Er hat dann behauptet, die ganze Nation stehe hinter dem Krieg. Er hat den Krieg wieder als Verteidigungskampf dargestellt gegen den Westen, der Russland sogar zerstören wolle von innen heraus. Und das war auch das Thema zum Beispiel bei diesen sogenannten TV-Debatten der Kandidaten, die letztendlich zugelassen wurden. Putin nimmt da nicht teil. Aber man muss ja auch sagen, es ist kein wirklicher Wahlkampf. Also diese Kandidaten zum Beispiel, die ringen da nicht miteinander. Es ist keiner, die da noch im Rennen, von denen, die da noch im Rennen sind, widerspricht Putin oder kritisiert Putin explizit und deutlich. Und Putin geht auch nicht darauf ein, was sie sagen. Also es gibt keine öffentliche Debatte de facto.
Und Sie sagen, die Kandidaten, die noch im Rennen sind, eine echte Opposition gibt es ja nicht mehr in Russland. Es gab aber Kandidaten wie Boris Nadjestin, der letztlich dann aber nicht zur Wahl zugelassen wurde. Welcher Anschein soll da gewahrt werden, indem solche Kandidaten zunächst mal aufgestellt werden und dann kurzfristig für die Wahl gesperrt werden?
Ja, Nadjestin durfte in der Tat noch Unterschriften sammeln. Bis zu dieser Etappe hat man ihn quasi kommen lassen. Und dann aber wurde er tatsächlich nicht registriert, wie Sie sagen. Die Unterschriften wurden abgewiesen, weil sie angeblich fehlerhaft seien in großen Teilen. Ich glaube, da geht es weniger um den Schein, als darum, dass ein Kandidat, der tatsächlich etwas anderes sagt als Putin, wenn er zugelassen wird, dass er auch eine gewisse Rolle spielen kann bei dem Ganzen. Nämlich, wenn er dann antritt und haushoch verliert, dann ist es eben für alle, die gegen Putin sind, ein Signal, ihr seid alleine mit eurer Meinung oder weitgehend alleine, ihr seid isoliert, ihr habt eh keine Chance. Also es hat keinen Sinn, sich gegen Putin zu stellen, weil das Volk ja hinter ihm steht. Das wird nur mal unterstrichen. Wenn so ein Kandidat antritt, der wird auch in den kritischen Medien als Spoiler-Kandidat deshalb bezeichnet, weil er quasi die Laune dann auch verdirbt, der Putin-Gegner. Bei Nadjestin hat sich gezeigt, dass man ihn trotzdem nicht zulassen darf, weil er einfach zu viele Menschen hinter sich versammelt hat. Bei seinen Unterschriftensammlungen waren ja Tausende, hat über 200.000 Unterschriften gesammelt, es hat lange Schlangen gegeben. Das war dem Kreml dann doch zu gefährlich.
Der Kreml-Kritiker Nawalny ist nach langer Haft unter brutalen Bedingungen gestorben. Wie gefährlich leben denn nun Menschen wie Boris Nadjestin in Russland?
Ja, jede Woche gibt es Urteile wegen der sogenannten Diskreditierung der Armee, dieses Gesetz, das im März 2022 verabschiedet wurde. Und es gibt auch bei Nadjestin genug Aussagen, die sich so angehört haben, dass man ihn dafür, wenn man die Rechtsprechung nimmt, die die russischen Gerichte gezeigt haben in den vergangenen Monaten, dass man ihn verurteilen könnte. Ich habe ihn auch, als ich ihn getroffen habe, nachdem er abgelehnt wurde, explizit daraufhin angesprochen, ob er Angst hat, ob er sich Sorgen macht. Und da hat er Folgendes gesagt. Also er sagt, bisher gäbe es keine Anzeichen dafür, dass er in Gefahr ist, dass ihm etwas droht. Er hat dann auch dreimal auf Holz geklopft, ich glaube, man hat es gehört, und er hat beteuert, dass er eben nicht wie Nawalny aufgetreten ist, dass er Putin nicht persönlich kritisiert hat, auch nicht die Korruption, die es gibt im Umfeld von Putin und Putins angebliche Paläste, die er Nawalny in einem Film dargestellt hat. Aber man hat schon auch gemerkt, ja, er war sich nicht wirklich sicher, ob ihm nicht doch Strafverfolgung droht nach der Wahl.
Jetzt ist es ja eigentlich kaum möglich, die Stimmung in Russland repräsentativ zu erfassen. Es gibt keine freie Meinungsäußerung. Die Menschen, die kritische Einstellungen haben, die laufen Gefahr, verhaftet zu werden, wenn sie die äußern. Trotzdem, es gibt noch Umfragen vor der sogenannten Wahl. Was lässt sich daraus dann überhaupt ableiten?
Ja, der Kreml geht ja davon aus, dass die große Mehrheit der Menschen hinter Putin steht. Und wenn dann so Umfragen stattfinden, dann ist es ja doch gut, wenn sie bestätigen können und untermauern können, dass eben die große Mehrheit hinter Putin steht. Das stärkt dann die Moral der Putin-Anhänger, es demoralisiert die Putin-Gegner. Aber wenn man die Fragen entsprechend stellt, und das machen eben unabhängige Umfrageinstitute, die es auch noch gibt, wenn man nicht direkt fragt, dann kommt eben doch heraus, dass die Unterstützung für Putin, die angegeben wird mit 80%, dass die eben sehr unterschiedlich ist, dass da auch viele dabei sind, die eben nur deshalb für Putin sind, weil sie keine Alternativen sehen und weil es aus ihrer Sicht auch im Moment einfach sinnlos ist, über eine alternative Politik nachzudenken und das zu äußern. Also insofern zeigen die Umfragen schon auch ein differenziertes Bild der russischen Gesellschaft.
Das sagt unser Russland-Korrespondent Florian Kellermann, der mir aus Warschau zugeschaltet war. Und diese sogenannte Wahl in Russland, die vertiefen wir auch heute Abend noch einmal in der Sendung Hintergrund um 18:40 Uhr. Der Beitrag ist online nachzuhören in der DLF-Audiothek-App.